Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Viele Hersteller von Luxusmarken waren in den vergangenen Jahren die Gewinner an der Börse. Ihre Aktien haben sich sogar als relativ krisenfest bewiesen. Läuft Luxus wirklich immer und auch an der Börse? Über hohe Bewertungen sowie Chancen und Risiken sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, scheinbar faszinieren ja Luxusprodukte nicht nur Verbraucher, sondern die Aktien der entsprechenden Hersteller kommen auch an der Börse ziemlich gut an.
Ja, das kann man so sagen. Wir haben dort intensive Preissteigerungen gesehen, weil offensichtlich nach Corona mit staatlichen Zuschüssen, aber auch mit den Lohnerhöhungen, die wir jetzt sehen, nach der hohen Inflation, die Menschen Lust haben, Geld auszugeben und das dann eben auch dort tun, wo sie es nicht nur für den täglichen Gebrauch benötigen, sondern im Luxusbereich. Und das führt dann dazu, dass die Unternehmen ganz offensichtlich gute Umsätze machen und Geld verdienen können.
Aber stimmt es denn wirklich, dass Luxus immer geht? War das in oder nach Krisen in den vergangenen Jahren auch so?
Ja, Jessica, die Luxushersteller heißen ja in Englisch so schön discretionary, also man kann dann selbst entscheiden, ob man diese Güter kauft. Im Deutschen würde man sagen, nicht zyklischer Konsum. Und daran sieht man ja schon, dass sie eben in der Regel weniger bis gar nicht von Zyklen abhängig sind, sondern dass Leute, die diesen Wunsch haben, sich die Güter zu kaufen und natürlich auch das nötige Kleingeld, und wir sprechen ja sicherlich gleich noch darüber, wie sich diese Anteile verschieben in der Welt, dass die dann eben einfach auch zugreifen und wenn sie etwas haben möchten, es sehen und es sich leisten können, dann wird eben gekauft.
Ja, apropos kaufen, wir haben zuletzt ja auch einige gute Quartalszahlen von Luxuskonsumgüterherstellern gesehen. Das hat die Rallye nochmal zusätzlich beflügelt, richtig?
Ja, vor allen Dingen, wenn es die Großen trifft, natürlich. Man muss aber schon sagen, dass die Berichtssaison da nicht völlig gleich sind. Also nicht jeder hat da wirklich gut berichtet. Es gibt einige Unternehmen, die weniger gut sind, was offensichtlich an der Markenpflege liegt. Also erstens gibt es natürlich zunehmend Konkurrenz auch aus den Emerging Markets. Also es ist ja nicht nur Europa, sondern es sind natürlich auch die USA. Und selbst China hat mittlerweile eigene Luxus-Labels entwickelt. Und deswegen ist die Markenpflege und die Kommunikation ebenso wichtig, damit man seine in Anführungsstrichen Fans behält. Und die Unternehmen, die das schaffen, und da gibt es natürlich gerade in Europa auch ein paar Beispiele ganz großer Natur, die verdienen dann auch richtig Geld, ja.
Also ich finde das ja auch immer krass, wenn man sich anschaut, wer denn eigentlich diese Luxuskonzerne sind. Und du weißt ja, ich bin ETF-Fan und es gibt ja auch auf die Branche ETFs und habe mir das mal angeschaut. Klar, mir fällt natürlich sofort meine Lieblingsaktie ehrlich gesagt ein, LVMH. Ich mochte die Produkte schon, bevor ich die Aktie hatte, immer wahnsinnig gerne. Es gibt aber Richemont, ja auch ein ganz großer Luxusgüterkonzern. Und das sind aber ja Konzerne, die nicht nur ein oder zwei Marken haben. Das sind ja ganze Konglomerate, das sind ja Dutzende von Marken. Da hat man ja quasi schon, wenn man eine Aktie kauft, eine Risikostreuung. Und man sieht eben echt, das sind ganz, ganz viele europäische Werte. Und in diesem S&P Global Luxury, das ist ja einer der Indizes, ist Europa mit mehr als der Hälfte gewichtet. Das ist schon mal was ganz anderes, als was man sonst so in Indizes sieht.
Ja, Jessica, neben den von dir genannten Unternehmen gibt es natürlich in Europa noch eine ganze Reihe weiterer. Ganz groß beispielsweise ist Kering, auch mit sehr vielen Marken darunter. Wir haben noch Chanel und. Je nachdem kann man auch die Automobile dazu zählen. Die deutschen Premium-Hersteller zählt manch einer auch zu diesem Bereich der Luxusgüter. Ferrari hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung, die vergleichbar ist mit der von den ganz großen Herstellern Stellantis oder VW. Also da sieht man schon, dass diese Marken eben auch dazu führen, dass die Margen besonders hoch sind und die Unternehmen gut Geld verdienen. Es gibt darüber hinaus, und du sagtest ja, Europa ist sicherlich der größte Markt für diese Luxusmarken, gibt es aber auch in den USA das ein oder andere von Tommy Hilfiger über Calvin Klein bis hin zu Michael Kors oder Estee Lauder zu finden. Und selbst China hat mittlerweile eigene Luxusmarken entwickelt. Also hier hat man tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, um auch eigene Labels aufzubauen, die Kommunikation zu machen, in den Städten entsprechende Geschäfte anzubieten. Wensley oder Quilin sind nur Beispiele hier, die man nennen kann. Es gibt auch noch andere zum Teil auch mit westlicher Unterstützung, also dass ja diese großen europäischen Luxuskonzerne sich da beteiligen und mit China zusammen in China dann eigene Marken aufbauen.
Das ist ja auch der größte Markt mittlerweile. Also wenn man sich die Umsätze anschaut von den Luxuskonzernen, also immer mehr China, immer mehr Emerging Markets, weil da eben ja auch der Mittelstand, also nicht der Mittelstand, die Mittelschicht wächst und die Leute eben auch diese Produkte sehr, sehr stark nachfragen. Ist das wirklich der große Trend, dass wir vielleicht so ein bisschen gesättigter sind in Europa und in den USA vielleicht auch und dass das große Wachstum in den kommenden Jahren auch weiterhin aus China kommen wird?
Also man muss zuerst mal sagen, dass der Konsum insgesamt natürlich einen ganz großen Anteil am Bruttoinlandsprodukt einnimmt. Wir kennen das alle von den USA, dort sind es 70%, aber auch in China sind es mittlerweile 55, in Hongkong sind es sogar über 70%. Deutschland zum Vergleich liegen wir bei 50, bei uns ist die industrielle Produktion immer noch ein großer Teil. So, jetzt muss man dann unterscheiden, welcher Teil von diesem Konsum ist dann wieder Luxus. Das ist natürlich ausgesprochen unterschiedlich, aber es ist eben ein nennenswerter und Unternehmensberatungen wie McKinsey oder Bain gehen davon aus, dass China eben noch sehr viel mehr wachsen wird. China hat ja eine Bevölkerung, die sehr stark in den letzten Jahrzehnten an Wohlstand dazu gewonnen hat, sehr viele Menschen in die Mittelschicht gebracht hat. McKinsey beispielsweise glaubt, dass 40% des Wachstums in der Luxusgüterindustrie in den nächsten Jahren aus China kommen wird. Bain redet von mindestens 20% der Umsätze aus China. In China sind es dann insbesondere die jungen städtischen Menschen oder auch das, was hier diese Beratungsunternehmen als Female Leaders nennen, die sich dann eben gerne auch mal mit solchen Produkten umgeben. Und insofern sind das natürlich die großen Wachstumsmärkte in den Emerging Markets und dort natürlich vor allen Dingen in diesen Ländern, die eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Mittelschicht doch sehr stark ausgebaut haben. Und nicht nur die, sondern wo einfach Reichtum auch vorhanden ist.
Du hattest ja schon die jetzt zuletzt veröffentlichten Zahlen angesprochen, auch die Corona-Krise. Was ich ja sehr spannend fand, wie gut diese Aktien, die Luxuskonsumgüterhersteller, auch durch die Zeiten extrem hoher Inflation gekommen sind. Die haben es ja wirklich geschafft, die Preise weiterzugeben an ihre Kunden. Die können sich gefühlt alles erlauben und die Preise hochdrehen. Das ist ja auch ein Merkmal, dass solche Qualitätsunternehmen eine starke Marke haben, ein starkes Image und dann eben diese Preissetzungsmacht.
Das ist das, Jessica, was wir vorhin ja schon besprochen hatten, dass man eben Kommunikation, Markenpflege betreiben muss. Man baut eine Tradition auf, man hat eine gewisse Aura, die man da versucht, um seine Produkte aufzubauen. Es sind ja meistens auch große Präsentationen, wo dann neue Stücke gezeigt werden oder auch die Läden, die entsprechend aufgebaut einfach sind, wo man ja schon beim Betreten signalisiert, dass hier etwas Besonderes stattfindet. Insofern haben diese Marken eben dann auch ihre Fans, gewinnen aber offensichtlich auch immer neue dazu. Das führt dann dazu, dass es eine Knappheit gibt, dass niemand so schnell in diese Lücke hineinstoßen kann, nicht wahr, um da Konkurrenz zu machen, und das hilft dann, die Margen dort zu halten, wo man ist. Aber es ist sicherlich auch eine tägliche Herausforderung, das immer wieder zu leisten und zu überzeugen mit Qualität, mit Kommunikation, mit Markenpflege, dass eben diese Marken auch so bleiben, wie sie sind.
Apropos Preise, wie hoch sind denn die Preise, Stichwort Bewertung der Luxuskonsumgüteraktien an der Börse? Sind die eher hoch bewertet oder findet man da auch mal einen Value-Titel? Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, Jessica, wie wir das vorhin schon gesagt haben, gibt es natürlich auch im Luxusgüterbereich eine breite Spanne. Diejenigen, die eben gut geführt sind, die ihre Markenportfolio entsprechend pflegen und ausbauen können, und andere, die das nicht in der Weise, zumindest in der letzten Zeit, geschafft haben. Insofern sieht man auch bei den Bewertungen eine relativ breite Spanne, die von gut 10 geht beim KGV bis zu über 30. Und da muss man dann eben genau gucken, wie ist das Unternehmen positioniert, hat es die Chance, auch in den nächsten Jahren die Gewinne und die Margen zu halten, dann sind sicherlich höhere Bewertungen auch gerechtfertigt als bei Unternehmen, die vielleicht in der Markenpflege etwas zurückgefallen sind.
Wie sollte ich denn investieren? Also es gibt ja mindestens einen ETF, wie ich weiß. Es gab früher mal den einen oder anderen Luxusaktienfonds. Da weiß ich aber, dass einige das ein bisschen breiter mittlerweile aufgestellt haben. Das ist jetzt eher so ein Konsumgüterfonds ist mit Schwerpunkt Luxus. Aber da sind dann auch irgendwelche Sportartikelhersteller drin und ein bisschen weiter gefasst. Wie soll ich investieren? Ist da auch die Risikostreuung total wichtig oder kann ich mir auch so ein Konglomerat näher anschauen, weil ich da ja so schon so viele Marken drin habe, dass ich sagen kann, das ist irgendwie auch eine Risikostreuung.
Ich glaube, das ist schon genau so, wie du sagst. Also wenn man sich so ein großes Konglomerat guckt und da so viele verschiedene Marken auch aus verschiedenen Bereichen hat, ne, dann hat man eben nicht nur Kleidung oder Accessoires, sondern man hat vielleicht auch noch Getränke und alles mögliche andere dabei. Und da gibt es ja verschiedenste Beispiele, wie man das machen kann. Ich würde schon mit einer gewissen Diversifikation da rangehen, weil man weiß auch nie, was gerade Mode wird und ob etwas plötzlich möglicherweise eben nicht mehr so beliebt ist. Wir wissen, dass immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Lieferkettenproduktion geachtet wird. Also davon sind sicherlich auch die Luxusgüterhersteller nicht unbetroffen. Und wenn man in Fonds reinguckt, dann muss man einfach wissen, ob man das, was wir sozusagen gerade an Kleidung, an Accessoires und so weiter diskutiert haben, bevorzugt Schmuck. Oder aber, ob es auch Marken sein dürfen aus dem Automobilbereich, wie wir die vorhin schon erwähnt haben. Mancher zählt zum Beispiel auch Apple zu den Luxusgütern.
Den Gedanken hatte ich auch gerade, ja. Das sind ja auch Luxusgüter im Zweifel, genau.
Und nur ein Beispiel ist natürlich keine Empfehlung, aber aufgrund eben ja der besonderen Stellung, die solche Unternehmen dann einnehmen, muss man eben genau gucken, wenn man sich in Fonds engagiert, was sind wirklich die Schwerpunkte. Mhm. Weil manche Unternehmen, die man vielleicht eher anderen Sektoren zuordnen möchte, dann auch eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben und damit ein hohes Gewicht hätten.
Und es kann ja auch sein, wenn ich mir so einen Fonds näher angucke, dass dann da Kreuzfahrt Anbieter mit drin sind, also auch Reise kann da ja mit drin sein, das kann ja in ganz verschiedene Richtungen dann auch gehen. Ne?
Absolut.
Ja. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich spannendes Thema und ich glaube, so ein bisschen was davon kann jedes Depot ganz gut gebrauchen, oder? Wobei man natürlich bei den ganz großen Herstellern, die hat man in allen großen Europafonds wahrscheinlich sowieso drin.
Das ist mit Sicherheit so und wir haben ja auch hier schon gesprochen über die Magnificent Seven und die Granolas dagegen und bei den europäischen Granolas sind eben auch einige dieser Luxushersteller mit dabei. Also insofern gibt es verschiedene Möglichkeiten, in den Bereich zu investieren. Aber da er eben nicht zyklisch ist und Menschen, die es sich leisten können, wie wir es vorhin auch schon besprochen hatten, dann die Dinge kaufen, ist es, glaube ich, als Beimischung ja sogar ratsam, wenn man etwas tut, was eben nicht so sehr von den Konjunkturzyklen abhängt.
Vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.